Ja, da bin ich ja freudig überrascht über den Andrang hier, aber in 80 Tagen ist ja auch wieder Bundestagswahl. Ja, ich berichte heute über Remote Exploits für die Briefwahl in Deutschland. Ich wollte erstmal ein bisschen erzählen, wie ich zu dem Thema komme. Also eigentlich interessiere ich mich eigentlich für die meisten Leute hier wahrscheinlich mehr für IT-Security. Und ich war auch damals bei der Wahlcomputerklage ein bisschen involviert. Und da kam immer wieder diese Behauptung auf: Was wollt ihr eigentlich mit den Wahlmaschinen? Die Briefwahl ist doch viel unsicherer. Und als dann die nächste Kommunalwahl bei uns war, bin ich einfach mal hingegangen und habe es mir angeschaut. Ich habe leider den Fehler gemacht, dass ich das jetzt, ich glaube, ich muss beim Mikro bleiben, dass ich das nicht als Wahlbeisitzer gemacht habe und keine 20 Euro dafür bekommen habe, sondern es mir einfach mal so angeschaut habe. Aber es war definitiv so, dass da wirklich, also vom Zusehen hat man es eigentlich schon gesehen, da sind diverse Sicherheitslücken drin, über die ich jetzt heute dann berichten werde. Wollte mal kurz durch die Agenda gehen. Ich fange einfach an mit den Grundlagen. Es hat wahrscheinlich nicht jeder die Briefwahl gemacht, oder? Wer hat schon mal Briefwahl gemacht? Boah, schon gute Quote. Dann werde ich ein paar Fälle auflisten, wo in Deutschland schon direkt mit Briefwahlbetrug gemacht wurde. Dann werde ich auf die einzelnen Sicherheitsprobleme eingehen. Das sind einmal als Schwund, also Briefwahlunterlagen, die verschütt gehen. Dann Denial of Service bei der Online-Beantragung. Dann die Probleme im Haushalt. Und dann werde ich vorstellen, wie man massenhaft Briefwahlunterlagen fälschen kann, ohne dass es jemanden auffällt. Und ende dann mit einem Fazit. So. Rumgeben. Bei der Briefwahl werden immer diese dritten Zettel beigelegt, wo geschrieben ist, wie die Briefwahl funktioniert. Das könnt ihr einfach mal durchgeben. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Also im Endeffekt kriegt man immer von der Gemeinde, wenn man die Briefwahlunterlagen beantragt, einen Umschlag. Da ist drin ein Stimmzettel. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen, je nach Wahl. Also auch bis Großkommunalwahl, das hier ist ein kleiner von der Landratswahl. Dann gibt es einen Stimmzettelumschlag, in den kommt der Stimmzettel rein. Dann gibt es einen Wahlschein, der persönlich für den Wähler ausgestellt ist. Den muss man unterschreiben, mit Datum versehen. Und dann zusammen mit dem Stimmzettelumschlag in den roten Wahlbriefumschlag stecken. Und den wirft man dann in die Post und dann landet er beim Rathaus und wird dann am Wahlsonntag ausgezählt. Das Ganze ist recht populär. Der Briefwahlanteil bei der ersten Bundestagswahl, wo das eingeführt wurde, war nur 4,9%. Mittlerweile bei der letzten Bundestagswahl war es schon mehr als jede fünfte Stimme per Briefwahl, also insgesamt 9 Millionen Stimmen, die per Briefwahl abgegeben wurden. Das ist unter anderem auch dadurch gestiegen, weil man früher angeben musste, warum man Briefwahl macht. Also man musste einen glaubhaften Grund angeben, warum man nicht ins Wahllokal gehen kann, weil man zum Beispiel krank ist oder gebrechlich oder behindert oder was auch immer. Und viele Leute haben das halt einfach ignoriert. Die haben einfach Briefwahl beantragt, obwohl sie auch hätten hingehen können, einfach aus Bequemlichkeit. Und als Folge davon wurde 2008 auch dieser Hinderungsgrund abgeschafft. Und dadurch ist wahrscheinlich auch zu erwarten, dass halt noch mehr und mehr Leute die Briefwahl halt machen. Es gab schon zwei Urteile vom Bundesverfassungsgericht, wo Leute Einspruch gegen die Briefwahl erhoben haben. Die sind beide abgewiesen worden. Das war 1966 und 1981. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht schon erkannt, okay, die Briefwahl hat Probleme, aber auf der anderen Seite wird die Allgemeinheit der Wahl gefördert, also dass mehr Leute wählen können, also dass Leute, die krank sind oder verhindert sind oder im Urlaub sind, halt doch wählen können. Und genau, dadurch, nach dieser Abwägung, wurde das für okay befunden, dass es die Briefwahl gibt. Aber das ist halt, wie gesagt, schon eine Weile her, 1981, und da hat sich einiges getan seitdem. Der Zweck der Briefwahl ist, dass man halt zeitlich und örtlich ungebunden ist. Also ich kann 2 Wochen vorher wählen und ich kann auch aus dem Ausland wählen. Ich kann auch im Ausland Briefwahlunterlagen beantragen, wenn ich dauerhaft im Ausland lebe. Und der Nachteil von der Angelegenheit ist, dass ich halt auch zeitlich und örtlich ungebunden halt die Briefwahl fälschen kann. Ich kann aus dem Ausland die Briefwahl fälschen, ich kann mir 3 Wochen Zeit nehmen, um meine Stimmzettel da vorzubereiten und die Wahl zu fälschen oder von anderen Leuten Stimmzettel einzusammeln. Und muss das halt nicht nur am Wahlsonntag in den 10 Stunden machen, wo die Wahllokale offen sind. Denial of Service ist das, was ich vorhin mit Schwund bezeichnet habe, wenn einfach Briefwahlunterlagen abhanden kommen. In Trier passierte das 2005, da wurde nach der Wahl ein Stahlschrank entdeckt, wo noch 1100 ungeöffnete Stimmzettel drin waren. Also das müssen mehrere Kisten gewesen sein. In Telgte hat ein Gemeindeangestellter 500 Briefwahlunterlagen durch den Reißwolf gejagt, weil er dachte, die sind von der letzten Wahl. Also er sollte irgendwie die Urne holen, hat gesehen, ah, da sind ja Unterlagen drin, die müssen alt sein, gerade weg damit. Ja. Dann in Selters wurden sie aus ähnlichen Gründen aus Versehen verbrannt. Das war ja vom Bauhof. Also die hatten keinen Reißwolf, die haben halt dann Feuerchen gemacht. So, grundsätzlich muss man sagen, das kann ja mal passieren, ja. Also 9 Millionen Briefwahlstimmen, jeder macht mal Fehler, ist ja keiner vorgefeit. Es ist aber dann mit einem kleinen Geschmäckle versehen, wenn das halt in der Gemeinde passiert, wo die Vernichtung von Stimmen auch direkt das Wahlergebnis beeinflusst. Wenn ich jetzt eine ganz normale eine Gemeinde habe, wo das Wahlergebnis ungefähr dem Bundesergebnis entspricht, dann verlieren beide Blöcke, sage ich mal, der linke Block, der rechte Block, die verlieren gleich viele Stimmen. Jeder verliert halt, was weiß ich, 250 Wahlunterlagen in Telgte. Wenn ich jetzt aber eine Gemeinde habe, wo halt ein sehr großer Überhang in eine oder in die andere politische Richtung ist und wenn ich dort Briefwahlunterlagen vernichte, dann tue ich damit effektiv auch das Ergebnis manipulieren. Also ich tue nicht nur einfach nur ein Denial of Service machen, sondern ich manipuliere effektiv die Wahl. Ein Fall, wo das wahrscheinlich auch ein Versehen war, aber sage ich mal, wo das Auswirkungen hat, war in Berlin-Pankow 2009. Da lagen 3 Kisten mit Briefwahlunterlagen beim Postamt noch rum. Die haben das dann irgendwie ein paar Tage nach der Wahl gefunden. Uch, da stehen ja noch 3 Kisten mit Umschlägen. Haben das dann auch beim Wahlamt dann abgeliefert, aber die wurden nicht mehr mitgezählt, weil die einfach zu spät kamen. So, Berlin-Pankow ist halt ein relativ linker, sag ich mal, Bezirk in Berlin. Also hier sind die Wahlergebnisse von der Europawahl 2004. Also CDU kommt hier gerade mal auf 13,6. Grüne und Linke haben quasi die absolute Mehrheit. Und hier ganz links in der Spalte, ach genau, und dann in der zweiten Spalte habe ich das Gesamtergebnis, das bundesdeutsche Ergebnis der Wahl. Und wenn man das einfach mal umrechnet, wie das Ergebnis sich verändert, wenn ich diese 825 Stimmen halt nicht mitzähle, ist es halt so, dass die CDU dadurch stark gewonnen hat, die SPD hat ein bisschen gewonnen und Grüne, PDS, Linke und FDP haben dadurch verloren. Das heißt, hier hat wahrscheinlich wirklich einfach nur auch nur ein Postangestellter einen Fehler gemacht, aber wenn man es aus Absicht machen würde in so einem Bezirk, es gibt, könnte natürlich auch ein Bezirk sein, der jetzt irgendwie im rechten politischen Spektrum ist, kann man damit ja, aus Versehen die Wahl ein bisschen beeinflussen. Noch gefährlicher ist dieser Stimmenschwund bei Bürgerentscheiden, also so Volksabstimmungen, weil da gibt es eine Mindestwahlbeteiligung, die je nach Bundesland schwankt. Das sind dann zwischen 10 und 30%. Und wenn ich es durch Unterschlagung von Stimmen schaffe, unterhalb diese Grenze zu kommen, ist dieser ganze Bürgerentscheid ungültig und egal, wie da das Verhältnis ausgefallen ist, da wird keine Entscheidung gefällt dann. So, der nächste Punkt, wo man Schindluder treiben kann, ist die Online-Beantragung von Briefwahlunterlagen. Das kann man mittlerweile in einigen Gemeinden machen. Also normalerweise kriegt man diese Wahlbenachrichtigungskarte und die füllt man aus, schickt sie an die Gemeinde und kriegt dann seine Briefwahlunterlagen. Man kann das mittlerweile in einigen Gemeinden auch online machen. Ich habe es hier einfach Authentifizierung mal in Anführungszeichen gesetzt, weil das, was man dafür braucht, ist eigentlich nur Name, Adresse und Geburtsdatum. Und ja, heutzutage kriegt man das ja, recht schnell von anderen Leuten, keine Ahnung, über Facebook, von irgendeinem Leak oder man fragt die Leute einfach oder wie auch immer. Und daraufhin kann man auch die Angabe der Zielanschrift ändern. Also man kann die Briefwahlunterlagen per Defaultmäßig sich nach Hause schicken lassen, man kann sie aber auch irgendwo ins Ausland, ja, also nach Botswana, das geht dann dahin, da landet es vielleicht in irgendeinem toten Briefkasten und keiner kriegt sie mit, weil das ja auch dann 2 Wochen unterwegs ist, bis es da ist. Das Problem davon ist einfach mal, theoretisch, dass ich mir auch fremde Unterlagen stehlen könnte. Ja? Ich könnte von jemandem, von dem ich die Anschrift und das Geburtsdatum kenne, mir die Unterlagen zuschicken lassen. Das ist nicht sonderlich schlau, weil sobald die Anzeige erstattet, steht ja die Polizei bei mir auf der Matte und sagt, hey, nicht so schlau. Sinnvoller ist es, oder was heißt sinnvoller, praktikabler ist es halt wirklich, wie gesagt, einen Denial of Service drauf zu machen. Ich schicke die Unterlagen nach Botswana, das kriegt der Wähler gar nicht mit, dessen Briefwahlunterlagen ich woanders hingeschickt habe. Der geht dann am Wahlsonntag ins Wahllokal und die werden ihn heimschicken, weil in der Wählerverzeichnis steht der Sperrvermerk, V, du hast Briefwahlunterlagen beantragt, du darfst nicht nochmal hier wählen. Das funktioniert doch effektiv, weil er kann das am Wahlsonntag nicht klären. Er kann nachträglich eine Wahlprüfungsbeschwerde einreichen, aber seine Stimme wird bei dieser Wahl verloren bleiben. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass irgendjemand irgendwo, ja wie gesagt, irgendeine Leak nimmt, auch schon wieder von Daten, wo man die politische Richtung kennt, also ich hacke von irgendeiner Partei das Wahlforum oder irgendwas und habe da eine Liste von 200 Leuten, die Partei XY angehören und das ist eine Partei, die mir nicht gefällt, ja, dann kann ich deren Briefwahlunterlagen alle nach Botswana schicken und mit ein bisschen Glück merken es vielleicht ein paar, weil sie selber Briefwahlunterlagen beantragen wollen oder irgendeiner in der Gemeinde kriegt es mit, aber es ist durchaus möglich, dass dann da 200 Leute am Wahlsonntag im Wahllokal stehen und nicht wählen dürfen. Es gab auch zwei Leute, die das mal gemacht haben, einfach mit Daten von Freunden. Das war ein Hamburger bei der Bürgerschaftswahl und wohl hier in Hildesheim. Hier hat jemand von den beiden örtlichen Spitzenpolitikern von CDU und SPD die Unterlagen an die Zeitung schicken lassen. Kam auch an, also wurde dann natürlich aufgeklärt, aber ja. Weil die Geburtsdaten von Politikern, die stehen halt gerne auf deren Webseite, wo sie sich vorstellen. Ja. So, dann komme ich mal zu Fällen, wo auch Leute richtig kriminell Briefwahlbetrug betrieben haben. Auch wenn sich es viele Leute nicht vorstellen können. Das war einmal in Kloppenburg 1980. Da gab es die Kämpfer für Recht und Ordnung. Die haben aus dem Gemeindebriefkasten die ausgefüllten Briefwahlunterlagen wieder rausgefischt. Ja? Also halt den roten Umschlag, wo alles drin steckte. Da haben sie wohl aus dem Briefkasten das wieder rausgefischt und haben das geöffnet. Und wenn die falsche Partei eingekreuzt war, haben sie halt, die haben auch gesehen, wer das gewählt hatte. Ja? Das Wahlgeheimnis wurde auch verletzt. Sie haben gesehen, Person XY hat Partei A gewählt. Und ja, wenn das nicht gepasst hat, hat die Person ihre Stimmen zurück in den Briefkasten zu Hause bekommen mit der Aufschrift, auf ihre Stimme können wir verzichten. Genau, steht im Spiegel. Dann gab es einen Fall bei der Kommunalwahl in Brockel, 86. Dort hat Kurt Wajen von der CDU einfach Leute überredet, ihm die Briefwahlunterlagen zu überlassen oder auch sie überredet, dann Briefwahlunterlagen für Verwandte auszufüllen. Er wurde insgesamt zu 18.000 Mark Geldstrafe verurteilt wegen Urkundenfälschung, Wahlfälschung und auch wegen Verleitung Dritter zu falschen eidesstattlichen Versicherungen. Genau, das habe ich vorhin, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Unter dem Wahlschein ist eine eidesstattliche Versicherung, wo man versichert, dass man den Stimmzettel selber ausgefüllt hat. Dann komme ich zu Dachau 2002. Das war eigentlich der größte Wahlfälschungsskandal in Deutschland. Dort sind im Rathaus ungefähr 3.500 Wahlscheine verschwunden. Später wurden Stimmzettel und Wahlscheine im Altpapier gefunden. Während der Auszählung ist auch schon aufgefallen, dass viele Stimmzettel gleichförmig ausgefüllt waren. Also ich weiß nicht, ob das bei dieser Wahl war, aber irgendein Wahlfälscher hat einfach mal das Kreuz immer mit so einem Schlenker gemacht. Ja? Und das ist den Leuten beim Auszählen dann irgendwann aufgefallen. Hey, schon wieder so ein Schlenker. Hey, wer macht denn so einen Schlenker? Ja? Dann gab es auch stark abweichende Ergebnisse zwischen Briefwahl und der Wahl in den Wahllokalen. Wobei, also zum gewissen Maß ist das normal, weil die Leute, die Briefwahl machen, sind eigentlich eher ältere Leute, weil sie es halt wirklich nicht schaffen oder im Altersheim sind. Das heißt, eine gewisse Differenz ist das normal, aber hier war es halt überdeutlich der Unterschied. Es gab halt mehrere Politiker, die halt so Hausbesuche gemacht haben, sind zu den Leuten gegangen, hey, du hast doch da die Wahlbenachrichtigungskarte bekommen, beantrage doch mal Briefwahlunterlagen, ich komme dann in der Woche wieder oder gib mir gleich die Karte, ja, oder sind mit den Karten dann halt ins Haus gegangen, hier, gib mir mal die Briefwahlunterlagen von meinen Freunden, die gebe ich denen dann und naja, so haben die halt sich einen schönen Stapel Briefwahlunterlagen gesammelt. Genau, als es dann so ein bisschen Verdachtsmomente gab es halt hier Proteste. An der ersten Mainacht haben ein paar Leute einen riesen dampfenden Misthaufen vor dem Rathaus von Dachau abgeladen. Es hat nicht die richtigen getroffen, das mussten dann die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes entfernen, aber ist ja mal auch eine schöne Protestmethode. Dann bei der ersten Sitzung des Stadtrats waren ungefähr 100 Bürger da mit Mafiahüten und Bananen, die halt auch dagegen protestiert haben, wie es zu dem Wahlergebnis kam. Im Endeffekt wurden zwei CSU-Mitglieder verurteilt zu Bewährungs- und Geldstrafen und auch zur Zahlung der Kosten der Nachwahl, weil die Wahl musste wiederholt werden, weil das Ergebnis auch so klapp war, dass die Manipulationen da signifikant waren. Und das war auch der erste Fall, wo wirklich so ein zivilrechtlicher Anspruch, also diese Kosten der Nachwahl zu tragen, irgendjemand aufgebürdet wurde. Bevor gab es immer nur so normale Geldstrafen, so strafrechtliche Strafen, aber das waren jetzt auch die ersten zivilrechtlichen Geldstrafen. Genau, nett war auch, dass einer von diesen beiden CSU-Mitgliedern im Verfahren sagte, dass er das schon zum vierten Mal seit 1984 macht. Also schien da wohl gang und gäbe zu sein. Und man sieht daran auch, man merkt es nicht unbedingt, ja. Also ist halt schwer zu erkennen, dass sowas passiert. Dann nochmal eine kürzere Aufzählung, was noch so alles gemacht wird. In Köln bei der Wahl vom Migrationsrat war das, glaube ich, fiel auch eine Mitarbeiter in der Gemeinde auf, dass halt ganz, ganz viele Briefunterlagen halt an die Anschrift des Deutsch-Griechischen Kulturvereins beantragt wurden. Ja, also insgesamt 180 Stück. Daraufhin wurde da halt auch mal genauer nachgeschaut. Da hat wohl halt auch jemand in diesem Kulturverein die Wahlbenachrichtigungskarten eingesammelt. In Wietze 2006 gab es eine Altenheimchefin, die Stimmabgabe der Senioren sehr stark beeinflusst hat zugunsten ihres Mannes und ihres Sohnes. Wurde auch zu einer Geldstrafe verurteilt. In Hamburg gab es bei der Hamburger SPD eine interne Wahl. Da wird ja quasi gewählt, wer wird denn unser Spitzenkandidat. Und das ist für Leute ja auch sehr attraktiv, weil wer Spitzenkandidat ist, kriegt nachher vielleicht den OB-Posten oder wie auch immer Einfluss. Und da kam es auch zu einem Stimmzetteldiebstahl innerhalb der SPD. Dann in Seligenstadt wurde auch ein Politiker verurteilt zu 12 Monaten auf Bewährung wegen Urkundenfälschung, falsche Versicherung in Eidesstadt und Wahlfälschung wegen ähnlichen Methoden. Also die meisten gehen da relativ primitiv bei vor. Sie versuchen irgendwie Leute zu überreden, ihnen die Briefwahlunterlagen auszuhändigen. In Hamburg, da wurden direkt auch die Briefwahlanträge gefälscht. In Tittmoning hat jemand äußerst dilettantisch Wahlscheine manipuliert, wo er auch von Freunden ihnen die Wahlscheine abgeschwatzt hat. Bad Ems 2009 das Gleiche, auch im Bekanntenkreis Wahlscheine abgeschwatzt, daraufhin die Briefwahlunterlagen besorgt und ausgefüllt. Essen 2010 das Gleiche. Dann gibt es wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelziffer, weil sowas, wie kommt das raus, ja? Es muss schon einiges passieren, dass das hochkommt und dann auch wirklich in der Presse landet. Und dem stehen eigentlich praktisch keine Fälle von Wahlbetrug im Wahllokal gegenüber. Das ist ganz selten, dass mal jemand versucht, im Wahllokal zweimal zu wählen oder mit einer falschen Wahlbenachrichtigungskarte hingeht. Und wenn da jemand sowas macht, das ist ja im Bereich von ein oder zwei Stimmen, die dann da ergaunert werden und jetzt halt hier nicht im Bereich von Hunderten. Dann komme ich zu den Sicherheitsproblemen im Haushalt. Nehmen wir jetzt einfach mal zum Beispiel eine WG oder eine Familie. Hier ist es zum Beispiel möglich, dass jemand einfach Druck ausübt beim Ausfüllen. Ja, dass quasi der Vater seinen Kindern sagt, die noch im Haus leben, so, wir wählen Partei X. Dann kann man fremde Unterlagen stehlen. Ich mache als Erste den Briefkasten auf. Oh, die Briefwahlunterlagen der gesamten Familie oder der gesamten WG. Ich nehme die mit, fülle die aus, schicke sie ab und keine Ahnung, ob die anderen sie vermissen. Vielleicht schmeiße ich es auch einfach nur weg. Ich weiß genau, ach, der wählt die Falschen. Einfach weggeschmissen. Und wenn er nicht dran denkt, rechtzeitig sich neue zu besorgen, steht er dann auch wieder mit Sperrvermerk im Wahllokal. Dann kann es ja passieren, dass alle Leute ihre Briefwahlunterlagen ausgefüllt haben und neben die Haustür gelegt haben. Die kann ich natürlich auch die Briefwahlunterlagen einfach nehmen und wegschmeißen oder reinschauen und umschreiben. Wenn man das... Und ein guter Schutz davor ist die Briefwahl vor Ort. Das ist eine relativ neue Sache. Ich weiß gar nicht, wann es eingeführt wurde. Man kann mittlerweile zur Gemeinde gehen und sich direkt dort die Briefwahlunterlagen holen, ausfüllen und dort in die Urne schmeißen. Das heißt, ich habe gar nicht mehr diesen unsicheren Briefweg oder das Problem, dass mir irgendjemand den Briefunterlagen aus dem Briefkasten rausklauen kann, weil ich werfe es einfach direkt dort in die Urne, die halt in der Gemeinde steht, und umgehe damit schon mal den ganzen Postweg. Trotzdem ist es halt ein Problem, selbst wenn ich jetzt darauf achte, meine Stimme gut abzugeben, wenn ich das per Briefwahl vor Ort mache oder wenn ich ins Wahllokal gehe, wenn der böse WG-Mitbewohner es schafft, eine zusätzliche Stimme abzugeben für den anderen politischen Block, ist meine Stimme eigentlich genauso ungültig, wie wenn er meine Stimme weggeschmissen hätte. Und damit kommen wir zum Fälschen der Wahlunterlagen. Was gar nicht mehr so schwierig ist heutzutage in Deutschland. Ich habe ein paar Stimmzettel mitgebracht. Die gibt es einfach so in A4 in grün. Das ist jetzt aus dem Bürgerentscheid. Dann, also einfach, dass ihr mal ein paar seht. Dann in groß, das ist schon schwerer zu fälschen, weil so einen Drucker hat man normalerweise nicht zu Hause. Da müsste man halt vielleicht zu einer Druckerei gehen, vielleicht auch im Ausland, die gar nicht verstehen, was sie da reproduzieren. Das ist noch eine Kommunalwahl und noch ein Bürgerentscheid. Die Hürden sind erstmal das Besorgen der Vorlagen. Im einfachsten Fall beantrage ich einfach selber Briefwahlunterlagen, ich kriege ja natürlich den Stimmzettel. Das funktioniert bei einer Bundestagswahl aber halt nur für meinen eigenen Wahlbezirk, weil die wegen den Erststimmen sind die Stimmzettel ja in jedem Wahlkreis anders. Das heißt, wenn ich wirklich bundesweit eine Wahl fälschen wollte, müsste ich wirklich bundesweit von jedem Wahlkreis die Stimmzettelvorlagen mir auftreiben. Also das ist so eine kleine Stärke des deutschen Wahlsystems, dass es so dezentral ist, dass halt jede Gemeinde das für sich regelt. Aber wenn ich halt an Großstädte rangehe, dann skaliert das natürlich schon sehr gut. So, wenn ich die Vorlage habe, brauche ich natürlich das gleiche Papier. Ich habe das exemplarisch mal gemacht für eine Wahl, die bei uns in der Gemeinde war. Die hatten halt ein Umweltschutzpapier verwendet, und Umweltschutzpapiere zu treffen, ist relativ schwierig, den gleichen Grauton zu finden. Was ich zuerst gemacht habe, ich habe einfach mal im Internet geschaut, da gibt es von verschiedenen Druckereien, die verschicken kostenlos so Probenhefte, wo man einfach dann durchschauen kann, Papierstärke, Recycling, Prozente, da kann man dann schön dranhalten und gucken, welches Papier halt gleich ist, ja, dass er die gleiche Griffigkeit hat und gleiche Farbe. Hab dann einen ganzen Stapel bekommen, war leider nichts dabei, was gestimmt hat. Was ich dann gefunden habe, ist der Papiersuchdienst von papierunion.de. Das ist eine ziemlich große deutsche Papierfabrik, und die haben halt eine Riesensammlung von 3500 verschiedenen Papiersorten. Ich schätze mal zum Beispiel, wenn die Polizei halt irgendein Bekennerschreiben kriegt und wissen wollen, welches Papier das ist, dann gehen die wahrscheinlich auch dorthin. Mir haben sie nicht so gut geholfen. Sie haben ja ein ähnliches Papier empfohlen aus dem eigenen Haus, und das hat aber auch nicht so ganz gepasst. Im Endeffekt habe ich es geschafft, das richtige Papier zu finden, indem ich einfach zu unserer lokalen örtlichen Druckerei gegangen bin mit dem Stimmzettel und habe ihn gefragt, haben Sie das denn gedruckt? Und er meinte, ah ja, klar. Und hat dann hat in seinem Auftragsbuch auch noch gefunden, welches Papier das war. Das habe ich dann bestellt und hatte halt genau das gleiche Papier. Und er hat es mir auch noch zurechtgeschnitten, weil die haben das nur in so großen Bögen verkauft. Und er hatte eine schöne Maschine, wo man 500 Blatt Papier auf einmal mitschneidet. Also sehr beeindruckend, kann man sich auch Holzscheite mitschneiden. Genau, beim Druck, genau, muss man bei größeren Stimmzetteln in so eine Druckerei gehen. Die Stimmzettel von der Bundestagswahl sind meistens halt A4 breit, aber relativ lang. Und da gibt es mittlerweile von OK einige Laserdrucker, die halt nicht eine Trommel haben, die halt nur A4 drucken kann. Die ganzen alten Laserdrucker, die sind bei der Papiergröße auf A4 beschränkt, weil das Papier halt genau um die Trommel passen muss. Und diese neuen OK Laserdrucker, die können noch längeres Papier drucken. Damit müsste man auch eine Bundestagswahl gut hinkriegen. Aber in dem Fall, bei mir war das nur ein A4-Stimmzettel, weil das halt nur ein Bürgerentscheid war. Dann kommen wir zum Wahlschein. Das ist jetzt mein Wahlschein von der Wahl zum Europaparlament 2009. Das ist auch einfach ein ganz normales Papier. In dem Fall kein Umweltschutzpapier, das war leichter zu treffen. Was man noch eintragen muss, ist die Wahlscheinnummer. Die Nummer im Wählerverzeichnis, beziehungsweise hier vorne ist der Wahlbezirk. Dann ist hier das Datum der Ausstellung, und hier ist keine Unterschrift vom Mitarbeiter der Gemeinde. Das muss mittlerweile nicht mehr unterschrieben werden. Es reicht, das reinzuschreiben. Und dieses Siegel hier ist auch nur eingedruckt und nicht eingestempelt. Und deswegen reicht halt zur Fälschung ein handelsüblicher Scanner und ein Laserdrucker. Ich scanne mir die Vorlage ein, stelle mir daraus eine Vorlage mit, als Serienbrief in den OpenOffice oder LibreOffice. Und mit GIMP habe ich die Grafik halt ein bisschen bearbeitet, die Sachen rausgeschmissen, das schön positioniert. Hürden war halt einmal auch wieder genau die Beschaffung eines ähnlichen Papiers. Dann muss man die Daten halt natürlich zufällig eintragen, indem man einfach sich komplett fiktive Personen ausdenkt. Also man nimmt keine Leute, die in der Stadt wohnen, weil das wäre ja doof, da sitzt dann zum Beispiel der Wahlbeisitzer und merkt, oh, das bin ja ich oder das ist mein Nachbar oder der wählt doch nie. Ich nehme einfach komplett fiktive Personen mit häufigen Namen, einfach Peter Müller, Thomas Schäfer, Ines Meyer und selbst wenn dann irgendeine Doppelung vorkommt, also ein Peter Müller, der sich da bei der Wahl sieht, der denkt, okay, es gibt ja eh drei Stück in der Gemeinde. Anschrift ist sinnvoll auszuwählen aus Gebäuden mit vielen Wohnparteien. Also ich darf natürlich nicht eine Anschrift nehmen, wo halt genau ein Einfamilienhaus steht, weil da auch wieder zufällig jemand merken kann, hey, das ist mein Nachbar, der heißt aber nicht Peter Müller. Also ich nehme einfach Hochhäuser, wo 100 Parteien drin wohnen und da hat keiner einen Überblick, wer da drin wohnt, auch wenn er zufällig irgendwie das Haus kennt oder selbst wenn er der Hausmeister ist, hat er wahrscheinlich schlechte Karten. Dann muss ich noch die Wahlschein- und Wählerverzeichnisnummern eintragen. Die werden einfach zufällig gewählt. Ich muss natürlich gucken, dass ich halt keine signifikanten Zahlen nehme, nicht 111 oder irgendwas, was zu hoch ist außerhalb des Bereichs. Und auch ein- oder zweistellige Zahlen würden auch auffallen. Nee, die zwei hatten wir doch schon mal. Also einfach irgendwie relativ zufällige Nummern nehmen, aber die nicht so leicht merkbar sind. Und dann muss man noch das Geburtsdatum des Wählers eintragen. Kann man auch komplett zufällig machen, also vielleicht noch den 31. Februar vermeiden. Und beim Ausstellungsdatum des Wahlscheins natürlich Wochenenden und Feiertagen vermeiden. Nicht, dass irgendjemand auffällt, hey, am 1. Mai der Wahlschein ausgestellt, hier stimmt was nicht. Dann muss man noch Datum und Unterschrift aufbringen. Unterschrift bietet sich an, vielleicht einfach mal Google-Bildersuche Unterschrift zu machen. Da kriegt man einen riesen Batzen von schönen Unterschriften. Die malt man dann einfach drauf und Datum, ja, ein paar Zahlen, das kriegt man auch noch hin. Und die Unterschriften werden bei der Auszählung auch nicht verglichen mit irgendwas, sondern die werden auf Vorhandensein überprüft. Ja? Also ist da eine Unterschrift drunter und dann ist gut. Also ich schätze auch mal drei Kreuze für einen Analphabeten, ist wahrscheinlich auch okay. So, dann kommen wir zur Fälschung der Umschläge. Also Umschläge zu fälschen, dachte ich am Anfang, ist ziemlich schwer, nach meinen Erfahrungen jetzt mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein. Ja? Weil ich muss so ein Papier auftreiben. Ich muss irgendwo, oder Umschläge, die halt genauso sind in der Farbe, ich muss sie bedruckt kriegen oder geschnitten und geklebt. Schwierig. Realistischer fand ich dann schon, dass irgendjemand, der in der Gemeinde arbeitet oder in die Gemeinde reinkommt, Zugriff hat, dort einfach die Umschläge klaut oder zu viel bestellt. Meist kann man auch die Umschläge von der letzten Wahl nehmen, weil die sich nicht so häufig ändern. Ja? Also bei der nächsten Bundestagswahl ändern sie sich ein bisschen, aber wenn man die Umschläge von der letzten Wahl hat, die da irgendwo 4 Jahre lang in irgendeinem Kämmerlein liegen und die abgreifen kann, kann man die mit ein bisschen Glück auch bei der nächsten Wahl noch verwenden. War jetzt halt alles nicht so realistisch oder sag ich mal in meinem Bereich, weil bisher die ganze Fälschung, das war so im Level Jugend forscht, ja. Nicht sonderlich schwierig, aber jetzt halt hier so die Umschläge zu fälschen, das wäre dann schon schwieriger gewesen. Zum Glück fiel mir auf, dass unter den Umschlägen hier eine Anschrift eines Verlags steht und eine Artikelnummer. Genau, so einfach war es. 5 Minuten später hatte ich die Dinger bestellt. Es dauerte noch ein bisschen, man kriegt dann ein Angebot zugeschickt, das Angebot nimmt man dann an und sie schicken es einem zu. Die haben auch überhaupt kein Problem, sowas in haushaltsüblichen Mengen an Privatpersonen zu schicken. Also ich habe da jetzt nicht vorgeben müssen, ich bin Mitarbeiter der Stadtverwaltung oder muss das irgendwo hinschicken lassen. Ich bin da ganz normal mit meiner Namenanschrift Arnim Rupp Eschborn rangegangen und naja, man muss natürlich auch sagen, es ist wahrscheinlich vollkommen legal, weil das ist keine Urkunde, kein Dokument, aber es war eigentlich die größte Hürde, dachte ich bisher, um das Ganze zu fälschen, aber damit hat man es dann tatsächlich komplett zusammen. Ja. So, die Frage ist jetzt, mit meinem gefälschten Set, würde ich damit auffallen? Dazu gehe ich mal den Prozess durch der Stimmenauszählung. Der Wahlvorstand und die Wahlbeisitzer eines Briefwahlbezirks, die treffen sich ungefähr um 3 und fangen dann an, die ganzen roten Umschläge zu öffnen mit den Dienstbrieföffnern, kontrollieren dann die Wahlscheine. Und wie gesagt, das ist eine reine Sichtprüfung. Die Wahlscheine werden nicht verglichen mit irgendeiner Liste. Es wird nicht geschaut, gibt es diesen Dagobert Duck wirklich in meiner Stadt. Das Siegel ist eigentlich nicht erkennbar, weil es ist eingedruckt. Das ist keine Unterschrift drauf. Es gibt einen Abgleich der Wahlscheinnummer mit einer Liste der für ungültig erklärten Stimmzettel. Also wenn ich zum Beispiel Briefwahlunterlagen beantrage, sie verliere und neue will, dann muss ich da versichern, an Eides Stadt, glaube ich, dass ich meine alten Briefwahlunterlagen verloren habe. Dann wird meine alte Wahlscheinnummer auf eine Liste gesetzt von gesperrten Briefwahlunterlagen und die hängen dann aus während der Auszählung. Und wenn irgendjemand halt diese Nummer finden würde, würde das aussortiert werden. Aber meine gefälschten, zufälligen Nummern, die stehen ja nicht auf dieser Liste, ja. Zufällig mal einer, ja. Aber dann, wird es aussortiert. Also außer der Mensch, der die altstaatliche Versicherung abgegeben hat, um ein zweites Paar Unterlagen zu kriegen, hat tatsächlich dann beide eingeschickt. Und die würden dann beide aufpoppen, dann wäre es klar, natürlich sehr verdächtig, wenn da zweimal dieselbe Nummer auftaucht. So, wenn der Wahlschein für korrekt befunden wird, wird der blaue Umschlag, in dem der Stimmzettel drin ist, wieder in die Urne geworfen. Und um 18 Uhr, zusammen mit den Kollegen aus dem Wahllokal, werden dann die blauen Umschläge alle geöffnet, die Stimmzettel rausgeholt, sortiert und die Wahlauszählung ist analog zum Wahllokal. Da werden dann Häufchen gebildet und Listen geführt und da gibt es dann keinen Unterschied mehr zum Wahllokal. Da ist also quasi auch keine Hürde. Die Frage ist, wo kommt eigentlich dieser gute Ruf der Briefwahl her? Ja? Weil die Briefwahl in Deutschland, also ich habe eigentlich jetzt noch keinen gesehen, der es irgendwie so jetzt für fälschbar betrachtet hat. Und der Ruf der Briefwahl kommt daher, dass das früher mal sicher war. Früher wurden in Briefwahlunterlagen Siegelmarken beigelegt, die man hier noch draufkleben musste auf den Stimmzettelumschlag. Das wurde 1989 abgeschafft. Wäre eine Fälschungshürde, die auch nicht so leicht zu nehmen ist, wie jetzt ein A4-Zettel zu bedrucken. Das Dienstsiegel in den Wahlscheinen wurde eingestempelt und nicht einfach eingedruckt. Also hier habe ich einfach mit dem Laserdrucker gescannt und ausgedruckt. Ja? Wenn ich so ein Siegel fälschen müsste, müsste ich den Stempel fälschen oder es in richtigen Blauton reindrucken. Ist schon schwieriger. Früher wurde die Wahlscheinnummer gegen das Verzeichnis verglichen. Ja? Da saßen die Leute mit der Liste der Wahlscheine und haben mal abgehakt. Wahlschein 1, 2, 3 haben wir, 4, 5, 6 haben wir. Das heißt, ich konnte mir nicht einfach fiktive Nummern ausdenken, sondern ich müsste Recherche betreiben, dass ich freie Nummern finde, ja? Was auch nicht so einfach ist. Früher stand auch auf dem Umschlag schon die Wahlscheinnummer drauf und vor dem Wahltag wurden die sortiert nach der Wahlscheinnummer. Da fallen natürlich auch Doppelte auf. Ja? Wenn ich die alle sortiere, habe dann hier 100 Unterlagen und die Nummer 1, 2, 3 ist doppelt, habe ich auch schon gleich einen Indiz. Früher wurden die Wahlscheine noch unterschrieben. Ja? Also jetzt die Unterschrift des Gemeindemitarbeiters zu fälschen, der auf 1000 Wahlscheinen richtig ist und auf dem, den ich fälsche, halt ein bisschen anders ist, ist schon schwieriger als die Unterschrift zu fälschen von einem Bürger, die ja keiner kennt. Ja? Da kann ich wirklich einfach das Google-Vorbild nehmen. Dann war früher der Briefwahlanteil einfach niedriger, weil man die Gründe angeben musste. Und früher musste man die Wahlscheine auch mit Ortsangabe unterschreiben. Das ist bei dieser nächsten Bundestagswahl in 80 Tagen zum ersten Mal anders. Da muss man nur noch mit Datum und Unterschrift unterschreiben. Davor müsste man halt auch quasi, wenn man 200 Briefwahlunterlagen fälscht, halt 200 Mal mit einer verschiedenen Handschrift Villingen-Schwenningen hinschreiben oder Duisburg oder wo auch immer man gerade versucht zu fälschen. Und das ist natürlich auch schwieriger, ja, ein bestimmtes Wort in einer anderen Handschrift hinzuschreiben, als eine Krickelkrakel-Unterschrift dahinter drunter zu setzen. Das heißt, das Ganze ist für die Fälscher mit sehr viel Rückenwind versehen. Es ist echt schwierig, die Fälschung zu erkennen. Insbesondere, weil, was ich auch noch vergessen habe zu sagen, die Briefwahlvorstände kriegen das Wahlscheinverzeichnis gar nicht mehr ausgehändigt. Ja? Also wenn die da einen Verdacht haben, oh, das sieht aber komisch aus, die können gar nicht mehr nachschauen, ob ob es den Dagobert Duck gibt. Ja, die müssten dann beim Wahlkreisleiter anrufen. Aber wie gesagt, insgesamt Risiko sehr gering, dass man erwischt wird oder dass das auffällt überhaupt. Und wenn es auffällt, ist es ja auch wieder sehr schwierig, den Täter zu ermitteln, weil es ist ein Remote-Exploit. Ja. Ich kann das aus dem Ausland machen, ich mache das 3 Wochen vorher, ich schmeiße den Kram in den Briefkasten, fahre dann in Urlaub und wenn ich jetzt nicht Fingerabdrücke, Arschspuren oder irgendwas hinterlassen habe, wird keiner rauskriegen, wer der Fälscher ist. Dann ist es kostengünstig, weil man keine sonderlich tolle Ausrüstung braucht. Also es reicht einfach ein handelsüblicher Scanner, Laserdrucker und ein bisschen Papier. Und die Fertigkeiten sind auch jetzt nicht Rocket Science. Also zum Beispiel die Wahlcomputermanipulation vom CCC, das ist schon ein bisschen schwieriger da den Wahlcomputer umzuprogrammieren und da irgendwo einzusteigen und das EEPROM auszutauschen. Aber das hier ist, wie gesagt, jugendforscht. Portokosten fallen nicht an, nur wenn ich aus dem Ausland tatsächlich verschicke, dann muss ich es frankieren, aber ich kann auch mehrere Unterlagen in einem Umschlag zusammen an die Gemeinde schicken. ich habe es halt mal zusammengerechnet, was kostet es mich, eine Stimme zu fälschen. Die Wahlbriefumschläge kosten 17 Cent, wenn man also 100 abnimmt. Der Stimmzettelumschlag kostet 14 Cent. Das A4-Papier 2 Cent. Stimmzettel habe ich mal auf 10 geschätzt. Toner kostet doch ein bisschen, Porto kostet nichts, ich bin bei 51 Cent pro gefälschter Stimme und vom Return of Invest bombastisch, ja. Also die Wahlkampfkostenerstattung ist höher, als was es mich gekostet hat, die Stimme zu fälschen.
NPD ist gerettet.
Ja, genau. Wobei man kriegt die Wahlkampfkostenerstattung erst, wenn man eine bestimmte Mindestprozentzahl erreicht hat. Also man kann es jetzt nicht einfach zum Finanzieren nehmen, ja. Also eine Pogo-Partei, die damit Geld zum Versaufen auftreiben möchte, das würde nicht klappen, solange man, ich glaube, 10%, ich weiß nicht, wie hoch die Grenze ist, aber man muss eine Mindestgrenze erreichen an Stimmen. Dann wurde die letzte Bundestagswahl auch von der OSZE beobachtet. Die kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Ich lese das sperrige Zitat mal vor. Obwohl die rechtlichen und administrativen Verfahren für die Briefwahl mit dem Ziel entwickelt worden zu sein scheinen, die Freiheit und Beteiligung der Wählerinnen und Wähler Vorrang zu geben, sollte überlegt werden, die bestehenden Sicherungsmechanismen gegen den potenziellen Missbrauch des Briefwahlsystems auf ihre Eignung zu überprüfen. Und damit haben sie es eigentlich ganz gut erkannt. Es wurden Hürden abgeschafft, die einen hindern, irgendwie Briefwahl zu machen, aber auf der anderen Seite steigt natürlich das Missbrauchspotenzial dadurch. Kommen wir zu den Indicators of Compromise. Wie erkenne ich, dass eine Wahl manipuliert wurde? Also einmal, wie es jetzt in vergangenen Fällen häufiger passiert ist, an gleichförmig ausgefüllten Wahlscheinen und Wahlzetteln. Einer ungewöhnlich großen Differenz zwischen dem Ergebnis in Wahllokal und bei der Briefwahl. Dann würde ich annehmen, dass ein Fälscher keine ungültigen Stimmzettel und Wahlscheine abgibt. Also es gibt ja immer ein paar Wähler, die nehmen den Stimmzettel, streichen durch und schreiben drauf, alle doof oder sowas. Würde ein Wahlfälscher wahrscheinlich nicht machen mit seinen kostbaren Stimmen. Dann könnte es auffallen, dass mehr Briefwahlunterlagen eingegangen sind, als ausgegeben wurden. Die Prüfung ist allerdings nicht vorgeschrieben. Es gibt auch immer eine Quote von ungefähr 5% von Leuten, die Briefwahlunterlagen beantragen und nicht einschicken, weil sie halt einfach nicht dazu kommen oder es vergessen oder es einfach nicht passiert. Das heißt, innerhalb dieser 5% kann ich, selbst wenn es so eine Prüfung gäbe, könnte ich relativ sicher manipulieren. Ja. Würde dann vielleicht auffallen, dass die Quote halt kleiner als 5% ist oder halt nur 1% bei dieser Wahl, aber mit diesen 5% könnte man auf jeden Fall Schindluder betreiben. Und bei einem Briefwahlanteil von 20% der Zeit sind die 5% zusätzlichen Stimmen 1% des Gesamtergebnisses. Und 1% ist recht viel, wenn es zum Beispiel um die 5%-Hürde geht. Ja, wenn eine Partei in den Umfrageergebnissen 4,5% hat, dann ist 1% mehr Ergebnis sicher schon sehr sinnvoll und ist halt auch ein starker Hebel, weil man dadurch quasi 1% Stimmen dazu wirft, aber 5% kriegt oder überhaupt seine Sitze im Parlament. Und ich habe mal rausgesucht, was es an Wahlen gab, die recht knapp ausgingen, wo man auch mit 1% Stimmen sehr viel erreichen kann. Das war einmal das Direktmandat bei der Landtagswahl 75 in Wuppertal im Wahlkreis 4. Das ging tatsächlich mit Gleichstand aus. Beide Kandidaten hatten 27.425 Stimmen. Weiß irgendjemand, was passiert in dem Fall? Losentscheid. Losentscheid. Eine Stimme mehr hätte gereicht, in dem Fall gab es Losentscheid. Dann die US-Präsidentenwahl in Florida, beziehungsweise die Präsidentenwahl in den gesamten USA hatten in Florida, ja, die Älteren erinnern sich wahrscheinlich noch, größere Probleme. Da gab es ja die wochenlangen Auszählungen. Die USA wusste über einen Monat nicht, wer ihr Präsident wird. Wird es Al Gore oder George W. Bush? Weil in Florida das Ergebnis so knapp war und die bei den Auszählungen immer wieder das Ergebnis in die eine oder die andere Richtung hatten, weil diese Lochkarten da irgendwie klemmten und was es da noch alles gab. Im Endeffekt hat irgendein Gericht ein Urteil gefällt für George W. Bush. Der Vorsprung waren 537 Stimmen, was halt 0,009% der Stimmen von Florida waren. Aber dadurch im Endeffekt auch die gesamte Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten entschieden worden war, waren es 537 Stimmen, die man hätte manipulieren müssen, um Al Gore zum Präsidenten zu machen. Dann die Bundestagswahl 2002 in Deutschland war auch sehr knapp. Da war der Vorsprung zwischen SPD und CDU auch nur 6.027 Stimmen von 18.488.000. Das sind auch nur 0,012%. Wobei man hier dazu sagen muss, dass das zwar ein sehr knappes Ergebnis war, aber dadurch, dass es ja Koalitionen waren, jetzt nicht signifikant war, weil die Grünen und die FDP, die da Koalitionspartner waren, weiter abgewichen sind. Aber einfach auch mal so eine größere Wahl bei uns, die recht knapp ausging. Damit komme ich zum Fazit. Die Briefwahl ist durch diese abgeschafften Sicherheitsmechanismen wirklich einfach zu leicht zu fälschen. Das muss wieder teurer und riskanter werden, damit es sich einfach nicht lohnt. Also klar, man kriegt das nie 100% sicher, weiß jeder auch aus der IT-Security. Ich kriege Computer nicht ganz sicher, ich kriege Wahlcomputer nicht ganz sicher und man kriegt auch eine Wahl nie ganz sicher, aber es muss einfach so teuer sein, dass es besser ist, sich mit einem Sonnenschirm in die Fußgängerzone zu stellen und Wahlwerbung zu betreiben, als die Unterlagen zu fälschen. Also wäre es definitiv sinnvoll, halt die Sicherheitsmerkmale von 89 wieder einzuführen oder halt auf irgendwas Moderneres, Billigeres umzusteigen. Ja, also viele Paketmarken haben heutzutage ein Hologramm drauf, das kostet wahrscheinlich auch nur Centbeträge. Könnte einem eine Wahl eigentlich auch das wert sein. Ja. Das Mindeste, was passieren muss, ist, dass halt wieder die Wahlscheinnummer mit dem Wahlscheinverzeichnis abgeglichen werden, dass man halt nicht wirklich beliebige Identitäten erfinden kann und damit mit Stimmen einreichen kann. Und hilfreich wäre es auch, wenn man bundesweit mal detaillierte Wahlstatistiken veröffentlicht, weil die Gemeinden erheben teilweise sehr, sehr genaue Statistiken, wie viel Wahlscheine und wie viel Stimmzettel ungültig waren und was beantragt wurde, aber das landet nicht beim Bundeswahlleiter und es wird auch nicht landesweit veröffentlicht. Das heißt, man hat eigentlich keinen Datenbestand, wo man mal suchen kann, gibt es hier irgendwo Auffälligkeiten, weil halt irgendwelche Quoten zu hoch oder zu niedrig sind oder weil das Ergebnis zwischen Briefwahl und Wahllokalen zu stark abweicht. Man kann nach der Wahl direkt oft auf den Seiten der Gemeinde sich die Ergebnisse detailliert runterladen, aber das ist halt auch in 100 verschiedenen Formaten. Also man schafft es damit nicht einfach bundesweit mal zu suchen, hat hier jemand manipuliert. Das würde auch stark helfen. Keine Lösung sind Online-Wahlen, weil viele von diesen Problemen, die man hier mit der Briefwahl hat, könnte man technisch mit der Online-Wahl in den Griff kriegen. Aber wegen halt verschiedener anderer technischer Probleme würde ich das einfach auch als keinen Lösungsweg ansehen, weil durch den Bundestrojaner weiß ich auch nicht, wer gibt denn jetzt die Wahl ab, meine Stimme ab, ja. Beziehungsweise es kann ja auch irgendwie so ein Kleinkrimineller sein, der halt gerade irgendeine Kiste trojanisiert hat. Bisher vermieten sie die Kisten zum Spam-Versenden, vielleicht vermieten sie irgendwann ihr Botnetz zum Stimmen abgeben für die nächste Wahl. Dann ist das Wahlgeheimnis natürlich gefährdet, wenn die Bundesrepublik Deutschland es noch nicht schafft, ihre Botschaften abzusichern, wie sollen sie dann so ein zentrales EV-System für eine Briefwahl oder Onlinewahl absichern können. Und was natürlich auch nicht gegeben ist, ist halt die Öffentlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Wahl. Weil bei der Briefwahl kann ich immer auch noch dahin gehen und mir die Auswirkungen der Stimmen anschauen. Bei einer Onlinewahl wird im Endeffekt irgendwo ein Knöpfchen gedrückt und es kommt dann ein Ergebnis raus. Was auch wünschenswert wäre, halt diese Briefwahl vor Ort zu fördern oder mehr zu bewerben, dass Leute, wenn sie halt wirklich schon einfach im Urlaub sind, halt das nicht per Briefwahl machen, sondern einfach in der Gemeinde halt die Stimme abgeben, weil da halt dieser unsichere Briefweg bei der Post wegfällt und die Wahlbriefe nicht unterm Tisch landen. Und die Hürde, die es früher gab, um überhaupt an der Briefwahl teilzunehmen, wurde ja wie gesagt abgeschafft. Ich muss keine Gründe mehr angeben, um bei der Briefwahl teilzunehmen. Da habe ich aber auch keine tolle Lösung für, weil früher war das einfach so, die Leute, die das ignoriert haben und einfach gesagt haben, ja, ich bin krank, ich bin verhindert, die haben an der Briefwahl teilgenommen und jemand, der vielleicht zu ehrlich war, um da zu schummeln, hat halt nicht an der Briefwahl teilgenommen. Deswegen war es eigentlich schon konsequent, das abzuschaffen. Aber der Zustand, dass halt wirklich 100% der Stimmen per Briefwahl abgegeben werden können, den halte ich eigentlich auch nicht für tragbar. Also irgendwie müsste man da schon, keine Ahnung, ich habe keine gute Idee, aber es wäre wünschenswert, wenn es nicht einfach durch so eine langsame Bewegung irgendwann wirklich bei 100% Briefwahl endet oder bei 90%. Weil auch je größer der Briefwahlanteil ist, desto größer ist auch das Missbrauchspotenzial. Ja? Wenn ich 50% Briefwahlanteil habe, sind die 5% nicht abgegeben, natürlich auch wieder ein größerer Anteil an der Gesamtzahl. Zu dem Thema habe ich beim Bundesverfassungsgericht auch schon eine Wahlprüfungsbeschwerde eingereicht. Läuft unter dem Aktenzeichen, das hier angegeben ist. Ich habe es auf meiner Webseite dokumentiert. Das war von der Europawahl 2009. Da gab es dann die üblichen Schriftwechsel mit dem Bundesinnenministerium, Bundesverfassungsgericht und so weiter. Aber ja, das dauert lange, wie ihr wahrscheinlich auch alle bei der Wahlcomputerklage gesehen habt. So, damit bin ich durch. Gibt es noch Fragen? Ja.
Das ist keine Frage. Ich finde ein spannender Gedanke, wenn man mal hingehen würde, wenn man ja tatsächlich online die Briefwahl, online die Briefwahl beantragen kann, auf einmal hinzugehen und sich die Namen, Geburtsdaten etc. der ganzen Bundestagsabgeordneten zu schnappen und die dann mal für die nächste Bundestagswahl irgendwo ins Ausland zu schicken und dann mal zu schauen, wie die Presse drauf reagiert oder die Öffentlichkeit, wenn dann tatsächlich die Leute an der Wahl alle nicht teilnehmen können.
Ja, ich glaube, bei so prominenten Leuten wird es schon auffallen. Da ist ja dann auch irgendein Mitarbeiter in der Gemeinde, aber prinzipiell technisch möglich, aber wahrscheinlich auch verboten. Also ich mach's nicht.
Okay. Ja, der Exploit, den du da angestrebt hast mit dem Besorgen der Briefwahlunterlagen, der geht doch theoretisch auch bei der Urnenwahl. Das einzige Problem, was ich sehe, oder habe ich was übersehen, ist, dass man halt Leute braucht, die dann da auch hingehen. Und die müssen natürlich, kann ich die gleiche Person da mehrmals aufkreuzen, weil das ja auffallen würde. Ja. Jedenfalls ab einer bestimmten Menge. Aber im Grunde kriegt man doch diese Wahlunterlagen auch. Man kann dann
ja, aber im Wahllokal sitzen die Leute ja mit der Liste der Wähler. Die sitzen da mit dem Wählerverzeichnis, dann gibst du ihnen die Wahlbenachrichtigungskarte und dann sehen sie, Peter Müller gibt es, hat aber schon gewählt.
Ja, nee, man muss natürlich früh morgens hin. Wenn man bei den Ersten ist, wird wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass da einer schon gewählt hat. Wenn der dann kommt und wirklich wählen will, wird man dem sagen, tut uns leid, sie haben ja schon gewählt.
Ja, das geht, aber das skaliert nicht sonderlich gut. Da taucht man dann zum dritten Mal auf und die Leute sagen, hey, du warst schon hier gefordert oder wir rufen die Polizei. Also
nicht unbedingt.
Nee, nicht unbedingt.
Genau. Wenn ich einen Ausweis vorzeigen müsste, wäre es eindeutig identifizierbar. Nehmen wir eine große Stadt, Berlin, Hamburg oder sonst was. Ich gehe zu 5 oder 7 verschiedene Wahllokale. Einziger Nachteil ist, und das ist bei der Briefwahl eben nicht das, was abgeprüft wird, ist, dass ich ein Wählerverzeichnis brauche. Das heißt, erstes Manko, die Leute in der Briefwahl haben kein Wählerverzeichnis und können nicht abkreuzen, ob Person XY mit dieser Nummer wirklich auch XY ist. Und das Versenden an beliebige Adressen. Per Einschreiben an die eigentliche gemeldete Adresse.
Ja, oder zumindest eine Benachrichtigung an die richtige Adresse könnte man ja auch schicken. Das würde das Problem ja auch schon mal stark
machen. Gut, zu diesem Zeitpunkt hätten wir mindestens, ich sag mal, 70% der Exploit weg. Dass wir immer mehr Senioren haben und dass, wenn das Wahllokal zufällig im Seniorenheim ist und die oben noch gesagt haben, von wegen, wähl das, dann bekommst du heute Mittag das, wählst du was anderes und ich bekomme es raus. Hast du 3 Wochen irgendwelche andere Ernährung? Also hier Einfluss zu nehmen über finanzielle oder über andere Druckmeldungen, gerade im Seniorenbereich, ist nicht nur für die Briefwahl interessant.
Ja, ja, klar. Da gibt es natürlich auch andere Missbrauchspotenzial, aber es skaliert halt nicht so. Ich sag mal, jetzt mit dem Fremdwählen ist das realistischste Szenario eigentlich, ich gehe in ein großes Hochhaus, wo 200 Briefkästen sind und entweder ich fische da die Wahlbenachrichtigungskarten raus oder ich gehe einfach, ist ja meistens so ein Altpapierkorb daneben, ja. Und es gibt ja genügend Leute, die sagen, ich wähle eh nicht, zack, schmeißen das da rein, ja.
Und einschreiben. Das sind die beiden markanten Sachen, selbstverständlich. Da bin ich auch komplett bei dir.
Okay.
So wie ich das verstanden habe, wurden ja die Sicherheitsfeatures rausgenommen, um Geld zu sparen. Gibt es Zahlen, wie viel man dadurch letztendlich gespart hat?
Keine Ahnung. Also, ja, vielleicht ja, Geld zu sparen, Prozess vereinfachen, ich weiß es nicht.
Ja.
Also, müsste man beim Innenministerium nachfragen, die sind dafür zuständig.
Okay.
Aber selbst wenn sie da mit ein paar Millionen eingespart haben, ich halte es für nicht sinnvoll.
Ja, nee, ich denke nicht, dass man so viel gespart hat, dass es den Sicherheitsverlust rechtfertigen würde.
Ja, es passiert alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre, je nachdem, was für eine Wahl das ist. Und da ein paar Siegelmarken oder ein paar Unterschriften, ein paar Stempel. Also, oder auch der Abgleich mit dem Wahlsteinverzeichnis, das ist nichts, was richtig Geld kostet, ja. Durch. Okay, dann bedanke ich mich.